Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, guten Morgen. Wer Teenager-Kinder hat, der weiß, dass so ein Gruß bisweilen auch sehr nach hinten losgehen kann. Ja, eine unserer großen Töchter antwortete so mit 14, als sie morgens aus ihrem Zimmer kam, um zur Schule zu gehen, auf Annes Anrede: Ich habe dir guten Morgen gewünscht. Was soll denn an dem Morgen gut sein? Na, Sie kennen das vielleicht. Oder auch, das Essen ist gut. Nun, wenn man damit meint, es schmeckt, stellt sich trotzdem noch die Frage, ist es dann gut? Im Sinne von gesund, aus nachhaltigem Anbau, mit Rücksicht auf die Menschen in der dritten Welt und so weiter, sollte man dann lieber sagen, das Essen schmeckt schön. Wir sagen ja, gut und schön, gibt es einen Unterschied? Klar. Es gibt schöne Menschen, die ziemlich böse sein können. Und wie ist das mit gut und richtig? Kann das Gute manchmal auch das Falsche sein? Gut. Wir benutzen dieses Wort für alles Mögliche und meinen oft eher schön oder passend, wie bei gut angezogen. Denn manches T-Shirt, das wir so kaufen, ist vielleicht von Kinderhänden in stickigen Fabrikhallen in Pakistan oder Bangladesch zusammengestichelt worden. Wer wollte dann ernsthaft behaupten, er wäre mit so einem Kleidungsstück gut angezogen? Gut. Was ist das gut? Was ist wirklich gut? Zu Jesus kommt eines Tages ein Mann und will ihm Honig um die Backe schmieren und nennt ihn guter Meister. Und Jesus fragt ihn zurück: Warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott allein. Das Gotteswort, das uns heute Morgen beschäftigen soll, spricht auch von dem Guten. Es ist so ein Grundsatzwort. Eines, das sich an jeden Menschen richtet. Und liebe Gemeinde, wenn Gott ist, und ich bin davon überzeugt, dann ist er kein Gott nur für die Christen. Wenn jeder Mensch ihm sein Leben verdankt, was wir glauben, dann ist auch jeder hier gemeint, ganz gleich, ob er selbst damit einverstanden ist. Es ist wie im Straßenverkehr: Wenn einer meint, für ihn gelten die Regeln nicht, dann kann er das zwar meinen, aber sie gelten dennoch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. So beginnt der Satz. Es ist dir gesagt, es ist dir mitgeteilt. Haben wir das in uns, so einen inneren Kompass? Oder muss uns das gesagt werden? Nun, ich sage es Ihnen mal ganz ehrlich, ich kann der Idee ganz viel abgewinnen, dass jeder Mensch von Gott ein Gewissen, ebenso eine Art inneren Kompass mitbekommen hat. Aber bei manchen ist möglicherweise die Kompassnadel verbogen oder es klebt ein Magnet auf der Unterseite des Kompasses. Wenn ich nur mal die 10 Gebote hernehme, da muss ich noch nicht mal beim ersten anfangen: Ich bin der Herr, dein Gott allein, und du sollst keine anderen Götter außer mir verehren. Oder das dritte: Du sollst den Feiertag heiligen. Schauen Sie sich um, was aus dem Sonntag geworden ist und was, wenn es nach den Einzelhandelsketten in Deutschland geht, noch aus ihm werden soll. Nein, da kann ich auch über das fünfte reden, über du sollst nicht töten. Ja, da regt sich eine halbe Welt oder zumindest das halbe Land vergangene Woche auf über den katholischen Papst, nur weil der es wagt, eine Welt daran zu erinnern, dass abgetriebene Babys unschuldige Menschen sind. Und wenn es nach manchen geht, dann soll in Zukunft gut auch dafür geworben werden dürfen. 100.000. 100.000 Abtreibungen allein im vergangenen Jahr in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Was sind wir für ein Land, wenn es keine Willkommenskultur für Babys mehr gibt? Nicht nur bei den Müttern, die sind oft die schwächsten Glieder. Ist da was am Kompass in uns nicht in Ordnung? Oder nehmen Sie das 6. Gebot, den Ehebruch. Oder das 7., den Diebstahl, wenn wir Raubbau an der Natur betreiben und uns wirklich nicht darum scheren, welche Welt wir unseren Enkelkindern hinterlassen. Oder das 8., Sie wissen schon, ja, das mit dem Lügen und dem Lästern über andere. Da braucht man gar nicht bis zum Zeitungskiosk, zu den Klatschspalten der bunten Zeitungen zu gehen. Da kann man schön bei sich selber anfangen und sich an die eigene Nase fassen und vor der eigenen Türe kehren und sich fragen, wie wichtig und wie hilfreich ist es denn, dass ich den Streit mit dem anderen, einem Dritten, weitertratsche? Oder die letzten beiden der 10 Gebote über den Neid auf andere, Nein, das mit dem inneren Kompass, das kann irgendwie so nicht stimmen. Zwar meckern alle über die schlechten Zeiten oder die schlechte Welt und über die schwierigen Zeiten und wahlweise war dann früher auch alles besser, aber ich frage dich, wer macht es anders? Du? Ich? Wir? Theoretisch ist das alles kein Problem, da wissen wir genau Bescheid, aber praktisch? Es muss uns gesagt werden, wenn nötig immer wieder, was ist gut. Einer, der das macht, ist der Prophet Micha im Alten Testament. Und so setzt sich über diese 3 Punkte, die er in seinem Vers hier benennt, den altbekannten Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich lese also aus Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein erster Gedanke, wenn du nur dir selbst zuhörst. Gottes Wort halten, so übersetzt Martin Luther. Wörtlich steht hier im hebräischen Text aber das Recht tun. Gemeint sind Gottes Rechtssatzungen, seine Weisungen, seine Gebote. Und darum übersetzt Luther so Gottes Wort halten. Es nicht allein lesen, sondern es tun. Wissen Sie, Jesus sagt einmal, meine Brüder und Schwestern, das sind die, die Gottes Wort hören und befolgen. Aber wir hören uns lieber selber zu, reden es uns hin, dass es irgendwie passt. Aber was gemeint ist, ist etwas anderes, ist nämlich ihm vertrauen, dass sein Weg der richtige ist, dass seine Gebote unsere Freiheit wollen und nicht unsere Knechtschaft. Sie sind gut, wirklich gut, weil sie das Gute bewirken wollen und bewirken werden. Jedes Gehetze, aus dem du aussteigst mit den Lästerschwestern und dich verweigerst, jede Vergebung, die du einem anderen gewährst, rettet ein Stück vom Frieden in der Welt. Jeder Rock, hinter dem du nicht hinterher stierst, jeder Internetporno, den du wegklickst, rettet ein Stück deiner Ehe und deiner Familie. Jede Ehrlichkeit im Geschäftlichen kämpft gegen eine Welt der Korruption, aber dafür musst du zuhören, ihm zuhören und nicht nur dir selbst. Wissen Sie, ich habe Menschen erlebt, die waren ehrlichste heute, bis sich eine Gelegenheit bot, die man sich doch nicht entgehen lassen konnte. Da war sie auf einmal zu eng, die ehrliche Haut. Das gibt es auch bei treuen Partnern, bei vergebungsbereiten und toleranten Leuten, bei Menschen, die lästern, wirklich nicht ausstehen können. Aber was die wieder? Micha sagt, höre als erstes ihm zu und nicht dir selbst und tue das Recht. Es nützt nichts, den guten Weg nur zu kennen. Gehen muss man ihn. Und manchmal ist es ja nur der innere Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Aber der beißt wirklich nicht, glauben Sie mir. Der knurrt nur und der will wirklich nur spielen. Zweitens, wenn du nur dich selbst siehst, Liebe üben. Sagt Luther, wörtlich übersetzt steht, ganz kurz, wörtlich steht hier aber, die Güte oder auch die Treue liebhaben. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vielleicht übersetzt Martin Luther deshalb so praktisch, Liebe üben. Es gehört mit dem Ersten zusammen, mit dem Hören auf Gottes Gebote. Dieses Hören auf seine Gebote kann niemals dazu führen, dass du dich für etwas Besseres hältst. Na, vielleicht noch durchhalten. Oder hart wirst in deinem Herzen. Güte und Treue, das ist es, was Gott will. Er will keine rechthaberischen Gebote-Aufzähler. Seine Güte will dich gütig machen. Seine Treue treu. Bist du ein treuer Freund? Eine treue Freundin? Kann man sich auf dich verlassen? Stehst du zu deinem Wort? Bist du bereit zu vergeben, so wie Gott dir vergeben hat? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig werden. Ein gefährliches Gebet, dieses Vaterunser. Liebe üben, wörtlich Güte lieben, das geht nur, wenn du über dich hinausblickst, den anderen in den Blick nimmst, dich fragst, warum ist der gerade so? Warum reagiert meine Mutter so genervt? Warum fühlt sich mein Kind so, wenn ich dies und das sage? Warum ist meine Nachbarin so kurz angebunden? Wissen Sie, ich liebe unsere Sprache, weil sie manchmal etwas kann, was andere Sprachen nicht können. Luther übersetzt Liebe üben. Und üben bedeutet hier tun. Wir kennen das aus einem Beruf ausüben. Aber im Deutschen kann üben eben auch noch eine andere Bedeutung haben. Und ich finde das sehr motivierend und entlastend. Man kann es üben, andere in den Blick zu nehmen. Man kann vergeben üben. Und Toleranz und Vertrauen kann man üben. Es ist immer ein Risiko. Das will ich nicht bestreiten, aber es ist gut, sagt Gott, Liebe zu üben. Und drittens, bevor ich eine Schlussbemerkung machen möchte, wenn du den Mut zum Dienen hast. Wörtlich steht hier im Text, demütig mit deinem Gott zu gehen. Demütig sprachlich kommt von den Mut zum Dienen haben. Gott zu dienen, ihn an die erste, an die oberste Stelle zu setzen, nach seinem Willen zu fragen und ihn zu tun. Demütig gehen mit deinem Gott. Das ist Bewegung, das ist Beziehung. Das Neue Testament kennt ein Wort dafür und es heißt Nachfolge. Nachfolge Jesu. Hinter ihm hergehen, seine Wege beschreiten, tun, was er getan hat und handeln, wie er handeln würde. Einige Jugendliche, ich weiß nicht, ob von euch auch, haben diese Armbänder um WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wie würde er handeln? Demütig leben heißt nicht, sich von jedem und allen immer demütigen lassen zu müssen, aber heißt, sich selbst zurücknehmen und andere und ihn vor und nach oben kommen zu lassen. Als Johannes der Täufer auf dem Höhepunkt seines Einflusses ist, als Hunderte, ach was Tausende zu ihm strömen an den Jordan, da begegnet er Jesus. Und auf die Nachfrage seiner Jünger, wer das ist und ob da sozusagen eine Konkurrenz erwächst, da sagt er, nein, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Ich will diesen dritten Punkt schließen mit einem sehr herausfordernden Gebet. Gefunden habe ich es vor vielen Jahren in dem ersten christlichen Buch, das ich gelesen habe, 1987, als ich Christ geworden bin. Es ist von einem Amerikaner geschrieben und heißt Jesus praktisch erleben. Und seitdem begleitet mich dieses Gebet und fordert mich heraus. Es ist ein sehr alter Text, vielleicht einer, den man nie schafft, ganz und gar umzusetzen. Aber im Gebet kann eine neue Welt entstehen, in mir und in dir und vor allem unter uns in der Gemeinde. Es ist ein Gebet an Jesus, der sich eben nicht hat bedienen lassen, sondern der sein Leben verschenkt an uns. Und so verstehe ich den Text. Es ist ein Gebet um eine Freiheit, wie sie die Welt niemals geben kann. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. O Jesus, sanftmütig und demütig von Herzen erhöre mich. Befreie mich, Jesus, von dem Wunsch, dass man mich liebt, dass man mich bewundert, dass man mich ehrt, dass man mich lobt, dass man mich anderen vorzieht, dass man mich um Rat fragt, dass man mich anerkennt. Befreie mich, Jesus, von der Angst, dass man mich demütigt, dass man mich verachtet, dass man mich zurechtweist, dass man mich vergisst, dass man mich auslacht, dass man mich falsch einschätzt, dass man mich verdächtigt. Und Jesus, durch deine Gnade erwecke in mir den Wunsch, dass andere mehr geliebt werden als ich, dass andere mehr geachtet werden als ich, dass andere in den Augen der Welt zunehmen und ich abnehme, dass andere heiliger werden als ich, wenn ich nur heilig genug bin für dich. Amen. Micha 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Zuletzt also, ich habe vorgestern in einer Zeitung eine kurze Andacht zu diesem Micha-Text gelesen und will einem Missverständnis heute Morgen widersprechen, das anscheinend ganz leicht entstehen kann. Dort in der Zeitung hieß es, dass Gott eigentlich nur drei Dinge fordert, die ich zu erfüllen habe, um ihm zu gefallen. Wenn mit Gefallen gemeint ist, dass er mich dann liebt, dann ist der Satz ganz falsch. Denn Gott liebt dich, auch wenn du meilenweit hinter seinem Wort zurückbleibst. Seine Liebe ist nicht davon abhängig, dass du etwas dafür tust. Er ist schon für dich gestorben, als du noch keinen Gedanken an ihn verschwendet hast. Wenn damit gemeint ist, dass du diese drei Dinge tust, wird Gott mit dir zufrieden sein und wird Gott dir den Himmel versprechen, dann ist der Satz nicht nur falsch, sondern auch gefährlich. Denn den Himmel, glaube mir, den Himmel, den gibt es nur geschenkt. Haben wir eben gehört bei den Kindern, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, als Geschenk, der wird es nie erblicken. Vergebung gibt es nur für den, der Gott Recht gibt in seinem Urteil. Und sein Urteil, liebe Gemeinde, hängt am Kreuz auf Golgatha. Das war nötig. Du kriegst deine Weste nicht mehr weiß vor ihm. Und das musst du auch nicht. Das musst du auch nicht. Geh an sein Kreuz, lege die Halbheiten, lege die Schuld deines Lebens bei ihm ab. Er will sie tragen. Und dann sei frei. Dann sei frei und tue dankbar das, was er sagt, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig gehen mit deinem Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.